Deutschlandfunk, Kultur heute.
Vor 30 Jahren, am 7. April 1994, begann in Ruanda ein schrecklicher Völkermord. Mehr als 800.000 Tutsi wurden von den Hutu getötet. In der Kunsthalle Rostock ist ab heute eine Fotoausstellung zu sehen, die sich mit den Folgen des Massenmordes für die Frauen beschäftigt. Dazu später ein Bericht. Außerdem geht es um Franz Kafka und die Frauen, um die Filmszene in Russland und um ein neues Theaterstück, das sich mit dem Tod beschäftigt. Ich bin Anja Reinhardt, herzlich willkommen zu Kultur heute. Giacomo Puccini war nicht nur ein erfolgreicher Opernkomponist, er war auch ein Lebemann, fuhr gerne schnelle Autos, ging auf die Jagd und hatte zahlreiche Affären. Ob er heute dafür noch bewundert werden würde, das ist eine andere Frage, aber zumindest dürfte die Tatsache, dass er sich gerne mit vielen Frauen umgab, in die Gestaltung seiner weiblichen Charaktere eingeflossen sein. Und die waren höchst unterschiedlich. Die zarte Cho-Cho San zum Beispiel in Madama Butterfly und die rachsüchtige Prinzessin Turandot könnten unterschiedlicher kaum sein. Eine der interessantesten Frauenfiguren Puccinis ist die pistolenschwingende Minnie aus La Fanciulla del West, die sich in den Banditen Johnson verliebt, der allerdings die Ordnung im Goldgräberlager stört, in dem Minnie eine Bar betreibt. Die Regisseurin Tatjana Gürbatscha, die zuletzt mehrfach am Altotheater in Essen gearbeitet hat, hat Puccinis La Fanciulla del West nun für die Oper in Lyon inszeniert. Unser Opernkritiker Jörn Florian Fuchs war bei der gestrigen Premiere, die im Rahmen des Festivals Rebattre les Cartes die Karten neu mischen läuft. Ich habe Jörn Florian Fuchs gefragt, was das denn für dieses Stück heißt.
Also erstmal kurz zum Festival. Das findet immer um diese Zeit herum statt in Lyon. Es gibt drei Aufführungen, zwei im Großen Haus, eine etwas weiter draußen. Das war jetzt der Auftakt und Rebattre les Cartes, also die Karten neu mischen, das passt schon. Wir haben heute Abend Pique Dame vor uns und in der Fanciulla ist es so, dass eben Minnie den Bösewicht im Stück, der sie auch begehrt, den Sheriff, betrügt bei einem Kartenspiel. Von daher passt es vom Titel her ganz gut. Und ich nehme es gleich vorweg. Im Grunde ist es eine Inszenierung 1:1 total vom Blatt. Ganz kulinarisch.
Also man merkt nicht, was genau Tatjana Gürbatscha an dieser Mini eigentlich interessiert?
Die taucht auf, wirklich als goldenes Girl aus dem Westen, also in einem Golddress etwa. Und sie ist im Grunde eher die schwache Frau bis vielleicht ganz zum Schluss. Schluss bleibt offen, da könnte es sein, dass der böse Sheriff sie und ihren Liebhaber erschießt. Die beiden gehen dann so ins Off. Aber bevor das passieren kann, ist es Fade to Black in Lyon. Im Grunde, wenn man die einzelnen Bilder sich ansehen würde und auch so einzelne Sequenzen sich anschaut, würde man sagen, was ist das denn in aller Welt? Haben wir mal sowas gehabt wie Regietheater oder irgendeine Art von Deutung, das fällt dort eigentlich nicht auf. Ich finde schon, dass sie ganz sanft manchmal eine kleine Distanzierung reinbringt, ironische Brechungen und durch dieses übertriebene Darstellen, durch diesen Pomp, den es da gibt, szenisch. Das ist also wirklich mit richtigen schönen Retro-Kostümen alles gemacht. Wir sind wirklich im wilden Westen. Hat das ganz großartige Schauwerte und komischerweise ist es gerade diese Spannung, nicht genau zu wissen, ob jetzt Gürbatscha das ernst meint oder ob sie es eben so übertrieben naturalistisch in Anführungszeichen zeigt. Das macht gerade den Reiz für mich dieses Abends aus.
Gesungen wird die Hauptrolle von der Italienerin Chiara Isotton. Kann man sagen, eine Puccini-Spezialistin?
Ja, das ist manchmal schon ein bisschen schrill. Nur kann man sagen, passt es zur überdrehten Figurenzeichnung und auch eben zu dem Kostüm. Hat mir aber gut gefallen, wie überhaupt das Ensemble sehr gut ist. Dick Johnson, Riccardo Massi und Jack Rance, Claudio Scura. Und wir stellen uns jetzt wirklich auf der Bühne vor, bei der Szene, die wir jetzt hören, dass da richtig Cowboys und eben das eine Cowgirl alle auftreten und bunt durcheinander schunkeln zum Teil auch. Das ist ein kleiner Eindruck aus der Oper.
Ja,
Ja, und auch sehr auf den Punkt, dirigiert von Daniele Rustioni, dem Chef der Oper von Lyon, dem musikalischen Leiter. Das ist durchaus ein bisschen ruppig manchmal, aber das war ein gigantischer Publikumserfolg, wie ich das selten erlebt habe. Nun kennt kaum jemand das Stück hier und es ist eben
insgesamt. Ja, lassen Sie mich da einmal anknüpfen, ja. Herr Fuchs, weil das ist ja das Interessante auch an diesem Stück, weil Puccini, der ja so ein großes Gespür hat für schmissige Arien, die dann auch im Kopf bleiben, das in dieser Oper ja nicht gemacht hat, ob jetzt aus Absicht oder nicht. Jetzt, so wie Sie das sagen, klingt es so, als ob das dann doch ein Stück ist, das man eigentlich häufiger aufführen sollte. Das ist ja in Deutschland auch nicht so oft auf dem Spielplan.
Also es gab ein paar Inszenierungen, die meisten waren nicht sehr erfolgreich, weil man damit eben schlecht umgehen kann. Entweder man ironisiert das, ist natürlich ein leichtes Ziel, dieses Männer- und Frauenbild dort einfach zu karikieren. Oder man macht es im Sinne einer Trash-Ästhetik oder man stellt jetzt eine weibliche Heldin heraus und sagt, macht eine feministische Inszenierung. Aber so richtig überzeugend fand ich wenig eigentlich in den letzten Jahren. Ist mir ein paar Mal begegnet. Und das hat jetzt auf eine ganz skurrile, letztendlich ein bisschen, ja, nicht ganz aufgehende Weise für mich funktioniert. Ich bin echt gespannt. Vielleicht ist es bei ihr sogar ein Weg zu sagen, ich habe jetzt so viel, in Anführungszeichen, Regietheater gemacht, so viel Neudeutung, so viel Ebenen draufgelegt auf die Stücke, dass ich jetzt auch einmal sage, nein, ich inszeniere das Stück jetzt im Grunde genommen by the book, wie gesagt, mit diesen durchaus leichten bis mittleren Übertreibungen und ganz leichten, vielleicht könnte man sagen, Anrauungen an der einen oder anderen Stelle.
Jörn Florian Fuchs hat sich in Lyon die Neuinszenierung von Puccinis Oper La Fanciulla del West angeschaut. Gestern war die Premiere. Am Montag mehr zum Festival in Lyon im Musikjournal ab 20.10 Uhr. 100 Jahre nach dem Tod des Schriftstellers Franz Kafka erscheinen zahlreiche neue Bücher und Filme über ihn und nicht selten geht es um seine Beziehungen zu Frauen. In der ARD läuft nächste Woche eine Kafka-Serie an. Im Kino ist gerade Die Herrlichkeit des Lebens zu sehen, nach einer Vorlage des Schriftstellers Michael Kumpfmüller, der darin die Beziehung zu Dora Diamant ins Zentrum stellt. Unsere Korrespondentin Marianne Allweis hat sich in Kafkas Geburtsstadt Prag auf Spurensuche nach den anderen Frauen im Leben des früh gestorbenen Schriftstellers begeben.
Wir versuchen es nochmal, diesmal lächelst du.
Das war mein Lächeln.
Wenn Dora dich zum Lächeln bringt, gehen die Bilder aufs Haus. Na bitte, geht doch.
Franz Kafka gilt als introvertierter Mensch. Er war geplagt von Ängsten und Selbstzweifeln, die sich nicht nur in seinen Werken, sondern auch in seinen Beziehungen zu Frauen zeigten. Die einzige, in deren Anwesenheit er sogar schreiben konnte, war Dora Diamant. Ein Jahr vor seinem Tod lernte er sie an der Ostsee kennen, bereits schwer krank. Sie war auch die einzige, mit der er je zusammenlebte, in Berlin. Sonst habe er von Prag aus meist Fernbeziehungen geführt, erzählt die Kafka-Stadtführerin Alena Navratilova.
Man sagt, er hat die Dora zu spät kennengelernt, aber vielleicht gerade deswegen war die Beziehung dann doch so viel freier und befreiter.
Frauen spielten eine bedeutende Rolle in Kafkas Leben. Seine Schwestern, Freundinnen und Partnerinnen. Belegen lässt sich das durch Tagebucheinträge oder Kafkas Briefwechsel mit den Frauen und Freunden.
Eigentlich ist Prag nicht so sehr verbunden mit seinen Beziehungen. Denn seine erste Verlobte hat er zwar kurz in Prag kennengelernt, aber sie war eine Berlinerin. Das heißt, sie ist dann zurück nach Berlin gefahren. Er hat dann irgendwie ihre Anschrift herausgefunden, hat ihr dann jeden Tag geschrieben. Und nach einem halben Jahr haben die sich erst getroffen in Berlin.
Mehr als 500 Briefe hat Kafka Felice Bauer geschrieben. Sie waren zweimal verlobt, zu einer Hochzeit kam es nie. Ein Grund dafür war Grete Bloch, eine Freundin von Felice, die nur vermitteln sollte. Aber auch mit ihr pflegte Kafka intensiven Briefverkehr. 1918 lernte er seine zweite Verlobte auf einer Kur kennen. Über diese Beziehung ist nicht viel bekannt, sagt Kafka-Expertin Viera Kobova. Sie hat den Roman Die Herrlichkeit des Lebens ins Tschechische übersetzt.
Das ist ein Paradox. Sie lebte in Prag. Und doch wissen wir von ihr weniger als von den Frauen, die weit entfernt von ihm lebten. Denn seine Liebe äußerte sich in Briefen. Und mit Julie Wochrizek, mit der ging er spazieren in Parkanlagen von Prag und die Worte verschwanden in der Luft.
Julie Wochrizek soll sehr hübsch gewesen sein und auch freizügig, was Kafkas Vater gar nicht gefiel. Eine Hochzeit lehnte er ab. Kafka löste die Verlobung. Gespalten zwischen der Sehnsucht nach Beziehung und dem Schreiben lernte er die Journalistin Milena Jesenská kennen. Sie lebte in Wien und war verheiratet.
Milena Jesenská war die einzige Nicht-Jüdin. Sie war auch eine Tschechin, die anderen waren eigentlich Deutsche, deutschsprachig. Sie war sehr jung, sehr lebendig, sehr temperamentvoll. Man könnte sagen, das Gegenteil von Franz Kafka.
Und sie war die einzige Intellektuelle, was nach 4 gemeinsamen Tagen in Wien zu einem regen Briefwechsel führte. Obwohl Kafka sie bat, ihren Mann zu verlassen und zu ihm nach Prag zu kommen, tat Milena das nicht. Auch Kafkas Angst vor Intimität könnte eine Rolle gespielt haben.
Man geht davon aus, dass es für ihn schwierig war, weil zu der Zeit herrschte in der Gesellschaft die Vorstellung, dass es körperliches etwas eher Schmutziges ist. Deswegen, man geht zu Prostituierten, man weiß, dass Kafka auch zu Prostituierten früher gegangen ist.
Der Kontakt zu Milena wurde seltener, riss aber nie ganz ab. Neben Dora Diamant gilt Milena als Kafkas wahre Liebe, auch wenn er nie richtig mit ihr zusammen war. Was ihm jedoch jede Frau gegeben hat, meint Vera Kobova, ist Inspiration für seine Werke.
Er verwandelt alles. Und Schloss, da kam die Inspiration von der Beziehung zu Milena, vom Prozess, das war die Felice. Es brauchte nur, dass diese Ruhe, Unruhe, diese Grenze in ihm entstehe. Und schon konnte er losschreiben.
Marianne Allweis aus Prag über die Frauen im Leben des Schriftstellers Franz Kafka. Bis morgen wird in Russland noch gewählt und ein überraschender Wahlausgang ist nicht zu erwarten. Der alte Präsident wird wohl auch der neue sein. Wie sehr sich die Kultur in Russland unter Putin verändert hat, das lässt sich auch daran ablesen, dass kritische Stimmen zu den Verhältnissen im Land eher von Exilrussinnen und Russen kommen. Unser Filmexperte Christian Berndt wollte von russischen Filmschaffenden trotzdem wissen, was an Kritik noch möglich ist und was sie von den Präsidentschaftswahlen halten.
Dass Putin die Wahlen gewinnt, steht fest. Trotzdem will die Regierung nicht den geringsten Zweifel am Ergebnis aufkommen lassen, wie der russische Filmproduzent Jewgeni Gindeles erzählt.
We can see the signs that before the elections there are more pressure, more arrests.
Vor den Wahlen haben die Repressionen und Verhaftungen zugenommen, sagt Gindeles. Er lebt seit einem Jahr in Georgien, ist aber noch regelmäßig in Moskau, wo er an der Filmhochschule lehrt. Wenn er nach Russland kommt, spürt er die wachsende Angst. Der einzige Platz, wo man noch offen redet, sei, wie zu Sowjetzeiten, die Küche. Aber so Gindeles, es ist noch schlimmer als damals. In der Sowjetunion habe es wenigstens Regeln gegeben, was erlaubt ist und was nicht. Das heutige Russland, sagt Gindeles, ist gefährlicher und grausamer. Davon, wie schwierig es geworden ist, nicht regierungskonforme Filme zu realisieren, berichtet der junge Regisseur Alexander Solotuschin aus St. Petersburg. Sein Film Brothers in Every Inch lief vorletztes Jahr auf der Berlinale und erzählt von zwei Brüdern, die aus Gewissensgründen ihre Luftwaffenausbildung abbrechen. Dieser Film wäre jetzt nicht mehr möglich. Für staatliche Förderung gibt es inzwischen Themenvorgaben, sagt Solotuschin, und die seien propagandistisch. Sein nächster Film sollte von jungen Menschen handeln, die nachts in einem Kriegsmuseum eingeschlossen werden, eine Reflexion über Russlands Verhältnis zum Thema Krieg. Aber den Film zu realisieren, ist unmöglich. Solotuschin war kürzlich auf einer Debütfilmpräsentation. Früher wagten junge Filmschaffende noch heikle Themen, meint er. Bei dieser Veranstaltung aber gab es nur noch Komödien. Bis vor etwa einem Jahr noch konnte man auf kleineren Veranstaltungen noch relativ offen reden, meint Solotuschin. Das sei vorbei, weil mittlerweile die Denunziation blüht. Ende Januar kam die Verfilmung des antistalinistischen Romans Meister und Margarita ins Kino und wurde ein Publikumshit. Daraufhin gab es zahlreiche Reaktionen von Zuschauern, sie forderten ein Verbot. Dass der vor dem Ukraine-Krieg gedrehte und deutlich auf die Gegenwart anspielende Film nicht verboten wurde, liegt daran, dass die Großproduktion immens teuer war. Alexander Solotushin hat auch selbst schon Denunziation erlebt. Die Nachbarin seiner früheren Wohnung hat ihn angezeigt, weil er nicht in der Armee dient. Ein derartiges Denunziationsklima kannte er bisher nur aus Büchern über den Zweiten Weltkrieg, meint Solotushin. Jetzt realisiert er, dass ihm das selbst passiert. Die russische Filmszene ändert sich dramatisch. Das hat auch die russische Produzentin Ksenia Gabschenko erst kürzlich wieder erfahren. Es war ein Schock für die russische Filmszene, als vor einigen Tagen bekannt wurde, dass der Direktor des Moskauer Filmclubs einen Propagandaspielfilm gedreht hat, so Gabschenko.
A couple of days ago, it was a huge shock.
Gabschenko hatte den als liberal geltenden Filmclub oft besucht. Der Direktor war zuvor geschätzt für seine Experimentalfilme. Die Produzentin lebt mittlerweile in Berlin. Sie hatte Russland nach Kriegsbeginn verlassen, weil ihr Verhaftung drohte und sie sich um ihre Tochter sorgte. Gabschenko hatte an Antikriegsdemonstrationen teilgenommen. Bei ihrem nächsten Projekt arbeitet die Produzentin trotzdem wieder mit einer Regisseurin zusammen, die noch in Russland lebt. Gabschenko und die Regisseurin machen einen Dokumentarfilm über Gewalt und sexuellen Missbrauch an Schulen. In Russland wird der Film wohl nicht gezeigt werden, aber Gabschenko möchte weiterhin Geschichten aus Russland erzählen, auch wenn alles immer schlimmer wird, sagt sie. Der Tod Nawalnys war wie ein weiterer Sargnagel. Als sie von Nawalnys Tod erfuhr, hat Gabschenko fast 7 Stunden geweint. Früher hat sie Nawalny wegen seiner zeitweisen nationalistischen Linie kritisch gesehen, aber als er nach dem auf ihn verübten Giftanschlag nach Russland zurückkehrte, unterstützte sie ihn. Nawalny, sagt Gabschenko, war der letzte Hoffnungsträger in Russland. Was die Zukunft betrifft, versucht sie positiv zu bleiben, aber ihre Hoffnung schmilzt immer weiter zusammen.
Yeah, the hope is melting, I would say.
Christian Berndt über die Filmszene in Russland. Etwa 100 Tage dauerte der Völkermord in Ruanda vor 30 Jahren mit mehr als 800.000 Toten. Der Hass, der sich unter den Augen der Welt entlud, war auch eine Folge der deutschen und belgischen Kolonialzeit. Wie bei so vielen Kriegen wurde auch in Ruanda Vergewaltigung als Waffe eingesetzt. Bis zu 250.000 Frauen wurden Opfer von sexualisierter Gewalt. Die Folgen waren Traumata und ungewollte Schwangerschaften. Der Fotograf Olaf Heine hat Ruanda bereits vor einigen Jahren besucht und den Vergewaltigungsopfern eine große Porträtserie gewidmet. Ab morgen sind Teile daraus unter dem Titel Rwandan Daughters in der Kunsthalle Rostock ausgestellt. Gezeigt werden, wie es in der Ankündigung heißt, Mütter und Töchter Seite an Seite am Ort des Geschehens. Unser Kunstkritiker Carsten Probst hat sich die Ausstellung bereits angesehen. Herr Probst, können Sie uns das genauer erklären? Was heißt das, Mütter und Töchter Seite an Seite am Ort des Geschehens?
Ja, jedes dieser Bilder hat im Titel zumindest eine Ortsangabe. Und was es aber mit den Orten des Geschehens selbst auf sich hat, bleibt trotzdem etwas unklar. Also es gibt einen 22-minütigen Film zu diesem ganzen Fotoprojekt, wo davon die Rede ist, dass die Aufnahmen in der Nähe der Orte entstanden seien, wo die Vergewaltigungen gewesen seien. Es ist aber in diesem Film auch erkennbar für die Frauen eine immense Belastung, dort nun für diese Porträts zu stehen. In der Ausstellung erscheint das dann selbst als ziemlich großformatige Prints, die man auch aus einiger Entfernung betrachten kann. Oft sind es Doppelporträts, das heißt zwei Frauen, Mutter und Tochter, oft in einer ländlichen Umgebung, manchmal auch mit Gebäuden oder Ruinen im Hinter- oder Vordergrund. Manchmal stehen und sitzen auch andere Personen drumherum, was so ein bisschen den Eindruck einer Gemeinschaft vermittelt. Es gibt so keine Porträts aus unmittelbarer Nähe, sondern immer aus einer gewissen Distanz. Und auf dem Bild kann man sehen beispielsweise ganz unterschiedliche Haltungen, wie Frauen ihre Fahrräder auf einem Dorfplatz schieben, auf die Kamera zu. Dabei blicken sie ganz selbstbewusst eigentlich in die Kamera. Aber bei anderen Haltungen sieht man schon diese körperliche Erstarrung. Eine Mutter hat sich ganz von der Kamera abgewandt. Ihre Tochter legt die Hand auf ihre Schulter und blickt in die Kamera. Also sie haben unterschiedlichste Gesten. Und wenn sie eben immer näher herangehen, sehen Sie quasi immer diese immanente Erstarrung eigentlich vor der Kamera.
Aber worum geht es Olaf Heine? Und vielleicht wäre auch noch interessant, wie hat er als weißer Mann aus Deutschland eigentlich Zugang zu diesen Frauen gefunden?
Ja, Olaf Heine ist ja sozusagen bekannt als eine Art Starfotograf, der in Deutschland und in den USA mit zahlreichen MusikerInnen und SchauspielerInnen gearbeitet und sie porträtiert hat. Es ging ihm wohl offenkundig zunächst darum, das unfassbare Leid, aber auch die Stärke dieser Frauen im Bild erfahrbar zu machen. Nicht unbedingt dokumentarisch, aber schon im Hier und Jetzt. So drückt er es in dem Film auch aus. Es gibt vor Ort mehrere Organisationen wie Soleis oder die Ora Kinderhilfe, die sich nach wie vor psychologisch und medizinisch um die Frauen und ihre Familien kümmern. Und einige von ihnen sind auch an HIV erkrankt. Und über diese Organisation hat Heine offenkundig Kontakt zu den Betreuerinnen dieser Frauen erhalten und bekommen, die dann diese Mütter gefragt haben, ob sie an diesem Projekt teilnehmen wollen. Und in dem Film zu dem Projekt erzählen auch Frauen direkt von den Erinnerungen. Und da entsteht der Eindruck, dass manche darin möglicherweise auch aktiv die Möglichkeit ergreifen, über ihr Leid zu kommunizieren.
Was vermitteln die Bilder einerseits heute noch vom Völkermord, aber auch vom heutigen Ruanda?
Also mich haben die Bilder etwas schwankend zurückgelassen. Der Film vermittelt in den Erzählungen der Frauen jedenfalls die Erfahrung extremer Gewalt. Die Fotografien wirken dagegen viel ruhiger. Sie vermitteln eher so etwas wie, ja, man kann sagen, fast eine Hoffnung, die sich mit dem Überleben verbindet. Manche der Töchter äußern dann im Film auch so etwas wie, dass sie auf eine Ausbildung hoffen, auf ein besseres Leben. Nichtsdestotrotz bleiben die Familien natürlich Geächtete in Ruanda. Und wenn man jetzt eben auch auf die von Ihnen erwähnte deutsche Kolonialgeschichte in Ruanda zurückblickt, könnte man sagen, die Bilder versuchen, den Porträtierten Würde zurückzugeben, was ja gut ist, aber man muss schon als BetrachterInnen aufpassen, sich sozusagen an der eigenen Ergriffenheit hier in Deutschland vor den schön gemachten Bildern nicht zu berauschen.
Also ein gelungener Versuch, an die Opfer des Völkermords zu erinnern in Rostock.
Ja, in jedem Fall eine Erinnerung daran, dass die Spuren dieser unfassbaren Ereignisse ja noch immer sehr gegenwärtig sind. Und wenn das dazu führt, dass man sich diese Geschichte des Völkermordes noch einmal genauer ansieht, dann ist damit, denke ich, viel getan.
Carsten Probst über die Ausstellung Rwandan Daughters in der Kunsthalle Rostock. Der britische Schriftsteller Max Porter war eigentlich Buchhändler, bis er 2015 seinen ersten Roman schrieb, der den etwas seltsamen Titel trägt: Trauer ist das Ding mit Federn. Getrauert wird hier um eine junge Frau, verheiratet, zwei Kinder, die plötzlich stirbt. Der zurückbleibenden Familie hilft ausgerechnet eine Krähe, den Schmerz irgendwie zu bewältigen, das Ding mit Federn eben. In Bochum hat Regisseur Christopher Rüping das Stück nun oder den Roman für die Bühne adaptiert. Gestern war die Premiere und Dorothea Markus hat sich das angesehen.
So unspektakulär kann eine Bühne sein. Ein Stuhl, eine Leinwand, eine Kamera. Schwarz, leer und kahl. So, wie man sich fühlen mag, wenn wie aus dem Nichts gerade die Lebensgefährtin gestorben ist. Und die eigene Mutter, wenn man zwei kleine Geschwister ist. Jeder Zentimeter tote Mama, heißt es einmal.
Ich schlug die Augen auf, aber es war immer noch dunkel. Ein starker Verwesungsgeruch strömte herein, der süßlich modrige Muff, gerade nicht mehr genießbare Lebensmittel von Moos und Leder und Hefe.
Es ist der Vater, der hier seine eigene Erstarrung, den Abgrund und die Hoffnungslosigkeit beschreibt, bis er die Tür aufmacht und eine Krähe einzieht. Der estländische Schauspieler Risto Kuba spielt den Vater und es passt zu seiner fragilen, gebrochenen Gestalt, dass sich der deutsche Text aus seinem Mund fremd und somnambul schön anhört.
Hallo Krähe, schön dich endlich kennenzulernen.
Sehr romantisch.
Die Krähe ist ausgerechnet jener mythische schwarze Seelenvogel, mit dem sich der Vater ohnehin täglich beschäftigt, weil er The Crow, den berühmten Gedichtzyklus des britischen Dichters Ted Hughes, studiert. Gespickt ist der Roman mit literarischen Anspielungen darauf. In Bochum wird der britische Dichter aber erst einmal vorgestellt. Wohltuend zuschauerfreundlich agiert Regisseur Rüping hier. Und doch wird klar, die Krähe ist Rettungsanker durch Kunst, aber auch Traumatherapeutin, Fantasievogel, Lebensbote und resoluter Quatschmacher mit Publikumskontakt.
Hallo. Hi. Hi.
Anna Drexler ist eine wunderbar pragmatisch bodenständige Krähe zwischen den Welten, in ein Gewand aus schwarz fliegenden Federn gehüllt. Mit pädagogischer Strenge hilft sie dem Vater auf die Beine, holt die zwei verschüchterten Kinder aus ihrer Erstarrung am Bühnenrand, lässt sie die schönsten Mutterszenen nachspielen, bringt sie als DJ zum Tanzen.
So, meine Lieben, ich würde euch jetzt gerne mal den ersten Song meiner neuen Platte vorspielen. Er heißt Akute traumainduzierte Funktionsstörung.
Wild und verzweifelt rasen die Kinder da über die Bühne. Trauern und Tanzen kann zusammengehen. Regisseur Christopher Rüping gelingt es, selbst die verspielteste Szene in etwas existenziell Anrührendes zu verwandeln. Der literarische Text ist eine Steilvorlage für eine Theaterumsetzung. Im Buch verbinden sich Monologe, Gedichte und Perspektiven in einem lyrischen Zettelkasten zum großen Ganzen. Doch Rüpings beste Inszenierungsstrategie ist der Mut zur Stille. Zum Text weglassen. Genau da entstehen die großen Bühnenmomente. Und als sich die Erinnerung an die Mutter in Gestalt eines absurden blauen Kuschelmonsters mit Pizza manifestiert, jagt die Krähe sie in einem aberwitzigen Kampf bis aufs Theaterdach. Im Video sehen wir Splatter-Movie-artige Szenen, Blitze zucken im Nachthimmel. Eine großartige Dämonenaustreibung, eine theatrale Materialschlacht, wie man sie lange nicht gesehen hat. Wann ist es Zeit, wieder nach vorne zu blicken? Wie kann Erinnerung, Vergangenheit mit der restlichen Lebenszeit mit Zukunft vereinbart werden? Gegen Ende sucht die Krähe im Publikum eine neue Frau für den Vater. Auf zarte, verzweifelte Weise wird das Scheitern, auch das Sexuelle, auf der Bühne nachgestellt. Doch irgendwann, Jahre später, ist ein neues Leben doch gelungen. Zeit für den Abschied von der Trauer.
Bitte um Erlaubnis, wegtreten zu dürfen. Ich bin hier fertig.
Am Ende wird die Asche verstreut, herumgewirbelt von einer riesigen Windmaschine. Es sind zugleich die Krähenfedern. Ein großes, extremes Bild. Christopher Rüping gelingt die Balance aus Theaterfeuerwerk und Stille, die anrührende Annäherung an ein existenzielles Thema. Ein großer, menschlicher Abend.
Trauer ist das Ding mit Federn nach dem Roman von Max Porter für das Schauspielhaus in Bochum, adaptiert von Christopher Rüping. In den Kulturmeldungen mit Susanne Lurweg jetzt nochmal ein Blick nach Russland, wo die Kulturwelt in Sachen Putin gespalten ist.
Hausdurchsuchungen, Festnahmen und Verhöre. Obwohl es ausgemacht scheint, dass Wladimir Putin morgen erneut zum Präsidenten Russlands gewählt wird, haben Teile der Kulturszene mit Repressalien rund um die Wahlen zu rechnen, wie gerade schon bei uns in dem Beitrag über die Kinoszene im Land zu hören. Denn der Kreml will vor allem eins damit erreichen, die Kunstkulturszene einschüchtern und keine Proteste aufkommen lassen. Das sagte Russland-Korrespondent Florian Kellermann im Deutschlandfunk Kultur.
Bibliotheken haben Bücher von Autorinnen und Autoren entfernt, die sich gegen den Krieg ausgesprochen haben. Schauspielerinnen sind aus Theaterensembles ausgeschlossen worden. Es gibt eine Liste mit Popmusikerinnen und Musikern und Bands, die nicht mehr auftreten dürfen. 50 hat Medusa gezählt, diese Internetseite, die im Exil arbeitet.
Dabei sind die ärgsten Kritikerinnen Putins aus der Kulturszene längst ins Ausland geflohen und viele, die noch im Land sind, unterstützen ihn sogar. Darunter zahlreiche Schlagermusiker und Musikerinnen, die kriegsbefürwortende Lieder zum Besten geben. In Ägypten hat das älteste Filmstudio des Landes in der Nacht gebrannt und ist nun so gut wie ganz zerstört. Das Studio Al-Aram in der Region Gizi westlich der Hauptstadt Kairo gibt es seit 1944. Es beherbergt drei Filmsets, einen Vorführ- und einen Schnittraum. Das Feuer sei während der Dreharbeiten zu einer Fernsehserie ausgebrochen, berichten örtliche Medien. Die Serie sollte noch während des aktuell stattfindenden Fastenmonats Ramadan ausgestrahlt werden. Ob sie fertiggestellt werden kann, ist nicht bekannt. Nur so viel. Der Brand griff schnell auf umliegende Gebäude. Verletzt wurde jedoch glücklicherweise niemand. 22 historische Artefakte, darunter eine von Hand gezeichnete Karte Okinawas und 6 Porträts, einige davon aus dem 18. und 19. Jahrhundert, sind an Japan zurückgegeben worden. Sie stammen aus dem Privatbesitz einer Familie aus den USA. Die Kulturgüter waren nach der Schlacht um Okinawa im Zweiten Weltkrieg als Kriegsbeute mitgenommen worden. Die Familie fand sie im Nachlass ihres verstorbenen Vaters, wie die US-Bundespolizei Polizeibehörde FBI mitteilte. Die Boston Abteilung des FBI erklärte, sie habe dabei geholfen, die Rückgabe der seit fast 80 Jahren vermissten Kulturgüter an die japanische Regierung zu organisieren. Das Kurt-Tucholsky-Museum im brandenburgischen Rheinsberg steht bald ohne wissenschaftliche Leitung da. Denn der Bürgermeister des Ortes hat bislang nicht alle notwendigen Unterlagen zur Verfügung gestellt, sodass eine weitere Förderung nicht möglich ist. Es geht um einen Zuschuss in Höhe von 80.000 Euro durch den Kreis. Das Museum ist weltweit das einzige seiner Art und steht auf der roten Liste gefährdeter Kultureinrichtungen.
Das waren die Kulturmeldungen mit Susanne Lurweg. In den Informationen am Abend nach den Nachrichten mehr zum zweiten Wahltag in Russland und zur Nahostreise des Bundeskanzlers. Ich bin Anja Reinhardt, danke für Ihr Interesse und noch einen schönen Samstagabend. Musik